ARD. Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast, da steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Das ist jetzt unsere 5. Community-Folge und heute geht's um eure Fragen, und zwar zum Thema Schilddrüse. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Expertin bei mir heute im Studio, Dr. Viola Andresen, Fachärztin für Innere Medizin und Ernährungsmedizin. Hallo Viola, schön, dass du da bist.
Hallo Julia.
Viola, die Schilddrüse ist ja so ein Ding vorne im Halsbereich, sieht ein bisschen aus wie ein Schmetterling, hat, glaube ich, so die Größe eines Pfauenauges, also relativ hübscher Schmetterling, und hat aber wirklich eine enorme Macht, die steuert unseren Stoffwechsel, unser Körpergewicht, unseren Grundumsatz und auch die Herzfrequenz. Und ich habe mal gelesen, Schilddrüsenhormone sind auch sowas wie die Energielieferanten für ja, viele unserer Körperzellen. Kann man das so sagen?
Also in gewisser Weise schon. Sie sind nicht wirklich, sie liefern nicht die Energie, aber sie regulieren den ganzen Energiehaushalt im Körper. Und wir haben eben diese Schilddrüsenhormone, die Jod enthalten, die sind ganz entscheidend beteiligt quasi überall an Nierenfunktion, an Fettstoffwechselfunktion, Haut, Haare, Herzrhythmus. Alles wird reguliert durch diese Hormone. Und sie sind ganz zentral wichtig. Wir kennen die beiden wichtigen Hormone T3 und T4. Viele kennen das von ihren Laborbefunden vielleicht. Das sind die beiden Schilddrüsenhormone, die man bei uns auch im Blut messen kann. Die unterscheiden sich an der Anzahl der Jodatome. Vor allen Dingen ist das T3 das aktiv wirksame, das wir immer nur ganz kurz im Blut haben. Und das T4 ist so ein bisschen das Speicherhormon, wo sozusagen das Jod auch gespeichert wird und im Körper sozusagen das Reservoir für die aktiven Hormone bildet. Und wir wissen auch einfach, wenn die Hormone aus dem Takt sind, also zu viel oder zu wenig, haben wir eben Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Und das kann wirklich enorme körperliche Probleme mit sich bringen.
Ja, und diese Symptome und auch andere Schilddrüsenprobleme, die kennen tatsächlich viele von euch. Und ja, ihr wollt natürlich jetzt wissen, was kann ich denn da mit der Ernährung machen? Und ja, ihr habt uns auch geschrieben über widersprüchliche Empfehlungen, die ihr so bekommen oder gesehen oder gelesen habt. Und zum Beispiel Jod, Gluten, Meeresfrüchte, Soja, das sind alles so Unsicherheiten, die ihr irgendwie mit euch rumtragt und ja, zu denen ihr einfach Fragen gestellt habt. Und wir versuchen da jetzt mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Also würde ich sagen, legen wir los, oder?
Ja, unbedingt.
Du hast ja eben schon mal gesagt, dass die Schilddrüsenhormone Jod enthalten. Genau. Und zu dem Thema, wie viel Jod brauche ich, da haben wir auch einige Fragen bekommen. Ich lese mal vor von Lena die erste Frage. Sie sagt, ich lebe fast vegan, beziehungsweise esse kein Fleisch und Fisch, aber Milchprodukte und viel Gemüse und vollwertige Getreideprodukte. Ist das fehlende Jod durch den Verzicht auf Fisch schlecht für die Schilddrüse, fragt sie.
Also ja, insofern, weil Jod ist in pflanzlichen Produkten leider nur minimal enthalten. Das heißt, die Hauptquelle für Jod, wenn wir rein auf natürliche Lebensmittel zurückgreifen, sind im Wesentlichen Seefische. Wenn man zum Beispiel, auch selbst bei Milchprodukten, da muss man, glaube ich, irgendwie ein halbes Kilo Käse essen, um irgendwie auf einen sinnvollen Jodgehalt zu kommen. Was wir in Deutschland natürlich haben oder auch in vielen anderen Ländern, ist, dass wir ja Jodersatz oder Jodzusatz haben, zum Beispiel im Salz. Also wir haben ja dieses jodierte Salz. Und da kann man natürlich schon Jod zusetzen. Andererseits wollen wir ja auch nicht, dass wir jetzt kiloweise Salz essen. Ja, genau. Das empfehlen wir aus anderen Gründen nicht. Das heißt, wenn man vegan lebt, dann empfiehlt es sich wirklich auch Jod zuzusetzen. Die allgemeine Empfehlung für einen Erwachsenen sind 200 Mikrogramm Jod pro Tag.
Kann man sich denn auch überversorgen? Also wenn man jetzt hier in Norddeutschland zum Beispiel relativ viel Fisch und Meeresfrüchte isst?
Also mit der reinen Ernährung sich über zu versorgen, ist gar nicht so einfach. Gut, wenn man natürlich jeden Tag kiloweise Seefisch isst, vielleicht schon. Viel ist auch in Algen enthalten, aber das ist jetzt ja nicht so typische nordische Kost. Problem ist tatsächlich meistens bei einer wirklichen kompletten Jodüberversorgung sind eher Medikamente oder Kontrastmittel. Also da ist ja so der Klassiker, dass man akut ganz, ganz viel Jod bekommt und das ist oft ein Problem. Mit der normalen Ernährung ist es oft gar nicht hinzubekommen, es sei denn, man schluckt Supplemente, die man eigentlich gar nicht benötigt.
Uns haben auch sehr viele Fragen zum Thema Schilddrüsenknoten erreicht. Kannst du das mal kurz erklären? Das habe ich vorher noch nie gehört.
Eine Hauptursache von Schilddrüsenknoten ist ein Jodmangel. Mhm. Dadurch haben wir einen Mangel an Schilddrüsenhormonen und die Schilddrüse versucht dagegen anzugehen, indem sie einfach ihre Zellen anregt, mehr zu wachsen und größer zu werden. Ah. Und das führt dann eben zu dieser klassischen Knoten oder Struma oder Kropf. Das ist ja besonders in Regionen, wo wir einen Jodmangel in der Ernährung haben, einfach eine Gegenregulation der Schilddrüse, die versucht einfach über ein Wachstum der Zellen mehr Schilddrüsenhormone zu produzieren. Und das kann sich eben so entwickeln, dass sich manche von diesen Regionen in der Schilddrüse komplett loskoppeln von den normalen Hormonregelkreisen. Und diese Knoten produzieren dann völlig eigenhändig Schilddrüsenhormone richtig viel und intensiv, ohne dass wir die vielleicht brauchen oder dass das in den Regulationskreis eingebunden ist. Und das sieht man eben in diesen sogenannten Scintigraphien. Das heißt, das sind radioaktiv markierte Marker, die sich in der Schilddrüse anreichern. Und die Areale in der Schilddrüse, die besonders viele Hormone produzieren, eben diese Knoten, wo so viel Aktivität ist, die reichern sich dann stark an mit der Radioaktivität und die leuchten dann in diesen Aufnahmen rot. Und das sind dann die sogenannten heißen Knoten. Regionen, in denen überhaupt kein Hormon gebildet wird, das gibt es auch. Das können zum Beispiel auch eine Fehlentwicklung dieser Zellen sein, dass die gar keine Hormone mehr produzieren können. Oder auch Zysten oder im schlimmsten Fall sogar Tumorbildung in den Schilddrüsen, wo keine Hormone produziert werden, die haben keine Aktivität in der Scintigraphie und die erscheinen dann so bläulich und die nennen wir dann kalte Knoten.
Also kennt man ja wie vom Wasserhahn, glaube ich, ne? Da wo heiß ist, ist immer rot und da wo kalt ist, ist immer blau. Ich glaube, so kann man sich das so ein bisschen merken.
Genau, aber das ist keine echte Temperatur, sondern es ist einfach die bildliche Darstellung in der Scintigraphie.
Kalte Farbe und warme Farbe, genau. Und dazu haben uns Fragen erreicht. Danke, dass du das jetzt nochmal so erklärt hast. Astrid fragt, also sie hat heiße Knoten und hat aber bislang weder eine Über- oder Unterfunktion. Sie fragt, muss ich trotzdem auf Jod verzichten?
Ja, also diese heißen Knoten, das habe ich ja gerade angesprochen, sind ja oft eine sogenannte autonome Produktion von Schilddrüsenhormonen. Mhm. Das kann, weil vielleicht der Rest der Schilddrüse noch zu schwach ist, im Moment noch eine normale Schilddrüsenfunktion quasi im Körper darstellen. Aber im Prinzip ist dieser Knoten schon außer Rand und Band. Die Jodzufuhr sollte zumindest also angeguckt werden. Wie gesagt, eine normale Ernährung, wenn man jetzt nicht kiloweise Seefisch isst und jetzt nicht literweise Jodsalz, dann ist das nicht so ein Problem. Aber hier muss man sicherlich drauf achten, insbesondere auch wieder, wenn Kontrastmittel oder Medikamente drohen. Grundsätzlich muss man in so einer Situation auf jeden Fall die Schilddrüsenwerte regelmäßig kontrollieren und eigentlich auch eine Behandlung frühzeitig starten, damit dieser Knoten eben nicht außer Rand und Band gerät.
Kann sich so ein Knoten auch zurückbilden?
Also wenn die schon komplett aus sozusagen autonom geworden sind, dann bilden die sich in der Regel nicht zurück. Mhm. Die kann man aber behandeln mit Medikamenten, die erstmal die Funktion drosseln und am Ende des Tages werden die ganz oft entweder quasi richtig zerstört durch eine sogenannte Radiojodtherapie. Das ist ein radioaktiv markiertes Jod, was sich nur dort in dem Gewebe anreichert, wo diese Überfunktion ist und dort das Gewebe eben zerstören kann, ganz selektiv, ohne dass sonst ein Schaden im Körper entsteht. Oder auch teilweise wird das operiert. Wenn die Knoten noch nicht autonom sind, also es gibt sozusagen die Frühphase dieser Struma, wenn es nur so schon knotige Vergrößerungen gibt, aber noch nicht eine Autonomie, also kein Ausstieg aus dem Regelkreis, dann kann tatsächlich noch die Möglichkeit bestehen, dass man mit Jodzufuhr und gleichzeitig Gabe von Schilddrüsenhormonen die Knoten wieder reduzieren kann. Das Jod ist ja, muss man natürlich ersetzen, weil es ja ursprünglich der Mangel war. Und das Schilddrüsenhormon sorgt dafür, dass das wachstumsstimulierende Hormon TSH runtergeht und deswegen diese Knoten nicht weiter wachsen, sondern dann können die auch sich wieder zurückbilden. Es ist sehr kompliziert.
Wir haben jetzt 10 Minuten gesprochen. Ich habe schon wahnsinnig viel gelernt. Conny hat auch eine sehr spezielle Frage. Ihr wurde die linke Schilddrüse entfernt, weil sie 3 Knoten hatte. Es war gutartig. Jetzt nimmt sie L-Tyroxin und Jod. Und sie hat aber im Internet gelesen, dass man mit Milchprodukten und Haferflocken vorsichtig sein sollte. Deshalb macht sie sich jetzt kein Müsli mehr, was ihr eigentlich für sehr gesund haltet. Jetzt ist ihre Frage, wie sieht es denn aus mit meinem Müsli und auch mit Jodsalz und Fisch?
Also ganz grundsätzlich muss man sagen, L-Tyroxin ist ein tolles Medikament. Also das ist ja das Schilddrüsenhormon. Es hat aber den großen Nachteil, dass es eine sehr enge, wie wir sagen, haben therapeutische Breite. Das heißt, es ist sehr davon abhängig, wann man und wie man das einnimmt, wie man die Spiegel erzielt. Deswegen muss man das auch ganz immer zur selben Uhrzeit einnehmen, idealerweise. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, unter anderem eben auch Lebensmittel, und dazu gehören eben auch das, die aufgezählte Milch beispielsweise, die dafür sorgen, dass das Medikament nicht gut genug aufgenommen wird. Mhm. Deswegen gilt die ganz klare Empfehlung, man soll das Medikament nüchtern einnehmen und mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit und schon gar also vor irgendeiner Milchmahlzeit. Man kann aber natürlich einfach den Abstand noch vergrößern. Mhm. Und dann ist auch die Milch, dann ist auch das Müsli kein Problem. Es muss nur ein wirklich ausreichender Abstand zur Einnahme des Medikamentes bestehen.
Also ruhig weiter Müsli essen und aber am besten morgens direkt nach dem Aufstehen das L-Tyrosin.
Richtig.
Nehmen.
Ja. Die meisten nehmen es morgens. Es gibt aber auch durchaus die Möglichkeit, dass man es zu einer anderen Tageszeit nimmt. Mhm. Entscheidend ist, dass man es immer zur selben Tageszeit nimmt, weil die Hormone natürlich irgendwo einen speziellen Spiegel haben. Aber die meisten nehmen es tatsächlich morgens direkt nach dem Aufstehen. Mhm. Nur mit einem Glas Wasser, nichts anderes. Und dann sollte man eben seit mindestens 30 Minuten, besser noch länger warten, bis man irgendetwas anderes isst oder trinkt, um wirklich immer eine gleiche Situation für die Aufnahme des Medikaments zu haben.
Also es ist schon ein bisschen tricky, wenn man sowas nehmen
Richtig.
Muss. Aber es ist durchaus machbar. Jetzt hat ja Conny wirklich eine Hälfte der Schilddrüse entfernt bekommen. Es gibt aber auch Leute, die uns geschrieben haben, die gar keine Schilddrüse mehr haben. Mhm. Jutta zum Beispiel fragt, mir wurde L-Tyroxin, Calcium, also ihr wurde auch die Schilddrüse komplett entfernt, L-Tyroxin, Calcium und Vitamin D verschrieben. Gibt es außerdem ernährungstechnisch etwas zu beachten?
Eigentlich nein. Also sagen wir so, der Jodgehalt ist der Ernährung ist in dem Fall tatsächlich ganz egal, weil die Schilddrüse ist nicht mehr da, das ursprüngliche Organ. Ansonsten natürlich empfehlen wir einfach eine ganz gesunde, ausgewogene Ernährung, wie in jedem anderen Fall auch. Eine Besonderheit ist vielleicht noch, dass an der Schilddrüse auch noch die sogenannten Nebenschilddrüsen sitzen. Das sind so ganz kleine, wirklich so erbsgroße Extradrüsen, die für den Kalziumstoffwechsel zuständig sind. Und manchmal passiert es, dass man bei dieser Operation auch diese Nebenschilddrüsen mit erwischt. Und da kann es eben auch noch besonders wichtig sein, dass man den ganzen Kalziumhaushalt anschließend gut kontrolliert und eben auch entsprechend behandelt.
Wie ist das, wenn man dazu noch hormonelle Schwankungen hat, plus oder durch Menopause? Dazu fragt Jessie.
Ja, wie gesagt, die Schilddrüse muss natürlich durch diese Schilddrüsenhormonbehandlung kontrolliert werden. Mhm. Und das macht man ja einfach regelmäßig, um wirklich den individuellen Bedarf abzuschätzen. Und die Menopausen-Hormonschwankungen dazu, im Grunde sind das unterschiedliche Dinge, wo es jetzt keine besonderen Extramaßnahmen gibt.
Aber kann man da ernährungstechnisch irgendwie was machen, dass sich das besser aushalten lässt?
Ja gut, das wäre ja wie das ganze Thema Hormonschwankungen in den Wechseljahren, aber das ist jetzt mal unabhängig von der Schilddrüse, das meine ich. Die Schilddrüse, die wird mit den Hormonen reguliert und ansonsten gilt natürlich wie immer eine ausgewogene Ernährung.
Es gibt natürlich auch Leute, die einfach eine zu große Schilddrüse haben. Ich glaube, das hattest du eben schon mal angesprochen, dieses Struma. Dazu schreibt uns Rainer: Meine Schilddrüse ist ungewöhnlich groß, habe laut Untersuchungen keine Fehlfunktion. Kann sie durch lange schlechte Ernährung so groß geworden sein?
Ja, das ist eben der absolute klassische Fall einer wahrscheinlich Jodmangelstruma. Das heißt, langjähriger Jodmangel führt dazu, dass die Schilddrüse versucht, durch Wachstum einfach trotzdem genug Hormone zu produzieren. Mhm. Und solange eben noch keine Fehlfunktion besteht, ist das eben auch noch zum gewissen Grade rückbildungsfähig, wenn man dann eben Jod ergänzt plus eben noch idealerweise Schilddrüsenhormone, um sozusagen dann diesen Wachstumsreiz zu hemmen. Letztendlich haben wir in Deutschland ein Jodmangelgebiet, das ist bekannt, insbesondere in Süddeutschland, wo man halt nicht so viel Seefisch hat. Mhm. Und heutzutage wird einfach viel ergänzt durch dieses Jodsalz beispielsweise. Man kann natürlich auch Jod als Supplement nehmen. Und dann kommt man schon in aller Regel heutzutage ganz gut über die Runden. Aber wenn man die Zahlen liest, wo wie viel Jod enthalten ist, sind wir immer noch eher so im unteren Bereich.
Aber man muss natürlich bei den Nahrungsergänzungsmitteln auch wieder aufpassen, dass es dann nicht zu viel wird. Ne?
Ja, aber in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, hat man schon vor vielen Jahren angefangen, Jod auch dem Trinkwasser zuzusetzen, weil man einfach wusste, also Schweiz ist halt extrem, auch da ist ja auch kein Meer in der Nähe und kein Seefisch. Und in Deutschland hat man halt jahrelang gar nichts gemacht und hat immer zugeguckt, wie die Menschen ihre Struma bekommen. Das ist insbesondere in Regionen Bayern, Baden-Württemberg noch besonders ausgeprägt. Das Jodsalz haben wir auch noch gar nicht so lange eigentlich im Handel. Insofern ist es, glaube ich, gut, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man auf die Jodzufuhr achtet.
Jetzt gibt es ja dann auch noch Überfunktion und Unterfunktion. Fangen wir mal mit der Überfunktion an. Die kann Beschwerden machen, wirklich wie Herzrhythmusstörungen, hohen Blutdruck. Man kann sich irgendwie so ein bisschen nervös fühlen, schwitzt vielleicht viel, kann auch Gewicht verlieren bis hin ins Untergewicht. Haarausfall, Durchfall, weil einfach der ganze Stoffwechsel ja wirklich erhöht ist. Frauen können Zyklusstörungen haben, Stimmungsschwankungen sind auch nicht selten, Erschöpfung und Schlafstörungen, das sind alles so Symptome. Und das kennt auch Nathalie, gerade diese Schlafstörungen. Womit kann ich positiv meine Schlafprobleme beeinflussen? Magnesium, bestimmte Tees, zum Beispiel Frauenmantel. Wie oft und wann sollte ich das dann zu mir nehmen?
Also ich würde da gerne noch einen Schritt zurückgehen. Wenn diese Schlafstörungen aufgrund einer Schilddrüsenüberfunktion bestehen, dann ist natürlich der erste und wichtigste Schritt, dass man diese Schilddrüsenüberfunktion behandelt. Das kann man ja machen, indem man Medikamente gibt, die Schilddrüsenfunktion hemmen und dadurch einfach die Hormone wieder ins Gleichgewicht kommen. Ich glaube, das ist die Basis von allem. Und natürlich kann man dann ergänzend noch Dinge tun, die irgendwo dem Schlaf förderlich sind. Da gibt es tatsächlich diesen alten Klassiker, heiße Milch mit Honig, die helfen soll. Milch hat Tryptophananteil als Vorstufe des Serotonins, was wichtig ist für die Schlafregulation beispielsweise. Und das ist in Studien wirklich gezeigt, dass das helfen kann. Ansonsten gibt es natürlich die typischen Kräutertees, die helfen können. Baldrian, Lavendel, Melisse abends zu trinken, können ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann gibt es natürlich unendlich viele andere Tipps wie Schlafrituale, ja, Yoga-Übungen, Entspannung, abends nicht mehr vorm Bildschirm sitzen, lieber mal ein Buch lesen, die auch helfen können bei Schlafstörungen.
Okay. Maggie schreibt uns, sie hat eine latente Hyperthyreose, also das ist der Fachbegriff für Überfunktion, und die ist gerade bei ihr festgestellt worden beim Kardiologen, weil sie eben ab und zu so Druck unter dem Sternum habe, also im Brustbereich, und ebenso Hitzewallungen. Was kann sie da mit Ernährung tun?
Erstmal hier auch einen Schritt zurückgehen. Was ist der Grund für diese Überfunktion, muss man erstmal klären. Studien zeigen tatsächlich, dass einer der häufigsten Gründe auch durchaus eine Fehleinstellung mit Schilddrüsenhormonen ist. Also das muss man auch immer gucken. Hat jemand schon eine Hormontherapie und ist das vielleicht überdosiert? Also da muss man sicherlich auf jeden Fall gucken. Und ansonsten muss das auch unbedingt behandelt werden, weil natürlich eine Überfunktion auch wirklich gravierendere Folgen haben kann. Neben reiner Hitzegefühl können auch Herzrhythmusstörungen entstehen. Also das heißt, das sollte man auf jeden Fall auch medikamentös angehen. Insofern mit Ernährung kann man natürlich auch unterstützend tätig werden, aber die reine Überfunktion kriegt man mit der Ernährung nicht behandelt.
Ist auch einfach eine wichtige Information. Gesunde Ernährung ist sowieso wichtig, aber da muss man dann halt doch Medikamente nehmen. Wenn die Schilddrüse mehr produziert, als sie soll, dann kann das auch manchmal eine Autoimmunerkrankung sein, die dahinter steckt. Zum Beispiel Morbus Basedow. Der Körper, der bildet da Antikörper gegen bestimmte Teile der Schilddrüse. Und das regt dann die Schilddrüse dazu an, dass sie mehr Hormone produziert. Und sorgt auch dafür, dass sie größer wird. Und daraus folgt dann eine Schilddrüsenüberfunktion, die dann auch häufig so ein Struma mit sich bringt. Das hatten wir schon mal erwähnt. So, und gut die Hälfte der Menschen, die an Basedow leiden, die entwickelt auch eine hormonbedingte Augenhöhlenerkrankung, ne Viola?
Ja, also der Basedow ist ja irgendwie eine ganz fiese Erkrankung. Im Grunde bildet der Körper Antikörper, die genau an der Stelle andocken, wo normalerweise der Wachstumsstimulationshormon TSH andockt. Und deswegen produziert die Schilddrüse mehr Hormone, sie wächst. Aber die gleichen Antikörper können eben offensichtlich auch in anderen Körpergeweben andocken und dort zu einem Wachstum führen. Und das ist eben diese berühmte Orbitopathie, diese Augenhöhlenerkrankung. Das heißt, da kommt es zu einer Gewebevermehrung. Die Augen treten so richtig raus, werden so richtig prall, und die Patienten haben auch Schmerzen, und das ist sehr unangenehm. Und das ist sozusagen völlig unabhängig von der eigentlichen Schilddrüsenfunktion, sondern das liegt nur an diesen Antikörpern.
Martina hat uns zu Morbus Basedow gefragt, wie ist das denn, wenn man für die ganze Familie kocht? Ist das für gesunde Kinder okay, wenn man dann Salz ohne Jod nimmt, oder soll man die Gerichte dann separat kochen? Das wäre natürlich ein ziemlicher Aufwand, sagt sie, hat ja auch recht mit. Und soll man Fleisch meiden, wenn man Morbus Basedow hat?
Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich ein Jodüberschuss bei Basedow ein Problem sein könnte. In der normalen Ernährung ist meistens gar nicht so viel Jod drin. Das hatten wir ja schon. Wir haben ja eher einen Jodmangel in der Ernährung. dass das oftmals kein Problem ist. Man würde sicherlich empfehlen, nicht noch zusätzlich Jod zuzusetzen, also vielleicht normales Salz zu nehmen und kein Jodsalz und die Kinder vielleicht anders mit Jod zu versorgen. Oder man salzt einfach getrennt. Das ist ja, glaube ich, auch am allereinfachsten. Jeder salzt sein eigenes Gericht. Da würde man schon vielleicht ein bisschen drauf achten. Aber ansonsten ist, wie gesagt, die normale, man kann deswegen trotzdem Fleisch essen. Das ist sicherlich jetzt nicht der Faktor. Hier auch wieder der große Hinweis, aufpassen auf Medikamente, die Jod enthalten oder auf Kontrastmittelgabe, weil das kann wirklich auch bei Basedow ein Riesenproblem sein.
Wir hatten das jetzt gerade schon mal mit dem Fleisch. Dazu fragt Sabine auch, ob es sinnvoll ist, sich eben vegan zu ernähren und auch glutenfrei. Und welche Supplements, also welche Nahrungsergänzungsmittel man zusätzlich noch nehmen sollte, Selen, Magnesium und wie sieht es mit Nachtschattengewächsen aus, fragt sie.
Also ich glaube, man muss das unterscheiden. Die Frage beinhaltet sozusagen mehrere Ziele. Selen als Nahrungsergänzungsmittel wird tatsächlich empfohlen, insbesondere auch zur Behandlung dieser Augenhöhlenerkrankung. Da ist in Studien gezeigt, dass das hilfreich ist. Also Selen zu ergänzen ist sinnvoll, zumal wir wirklich auch nicht besonders viel Selen in unserer Ernährung haben. Es gibt natürlich auch Nahrungsmittel, die reich sind, Nüsse, Avocado, aber auch da, um wirklich auf die ausreichende Menge zu kommen, empfehlen wir Supplemente. Die anderen Dinge, die sie angesprochen hat, mit der Frage glutenfrei, vegan, da muss man ganz klar sagen, gibt es eigentlich keine Daten. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder mal diese Konzepte, dass Autoimmunerkrankungen getriggert werden können durch bestimmte Dinge, durch Darmbarrierestörungen, wo Gluten eine Rolle spielen kann. Aber das ist, wenn die Erkrankung schon ausgebrochen ist, auch nicht klar, dass das jetzt wirklich was bringt. Insofern kann man selbst individuell gucken, hat man Unverträglichkeiten, aber es ist auf gar keinen Fall ein Muss für jedermann mit Basedow, jetzt diese Dinge alle wegzulassen.
Wie sieht das denn aus? Kann man grundsätzlich Morbus Basedow, ist das heilbar?
Also beim Morbus Basedow macht man auch eine Behandlung mit Medikamenten typischerweise. Man hat ja eine Überfunktion, man muss die Schilddrüse quasi bremsen durch sogenannte Thyreostatika. Und das macht man für eine ganze Weile. Und es gibt Menschen, da kann sich das wirklich so ein bisschen wieder verlieren nach einigen Jahren, dass das weg ist oder keine Schilddrüsenüberfunktion mehr besteht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man das tatsächlich auch so endgültig behandeln mit der sogenannten Radiojodbehandlung, dass dann wirklich das Schilddrüsengewebe auch so zerstört wird, dass die Überfunktion dauerhaft behandelt ist. Aber es gibt auch Menschen, wo sich das wieder zurückbilden kann.
Jetzt haben wir ja viel über Überfunktion gesprochen, aber es gibt eben auch das Gegenteil, die Unterfunktion. Und dazu haben uns auch sehr viele Fragen erreicht. In Deutschland ist das eine der häufigsten hormonell bedingten Erkrankungen, die sich auch oft erst so im Laufe des Lebens dann herausbildet. Frauen sind davon viel häufiger betroffen als Männer. Warum ist das so?
Ja, weil natürlich die häufigste Ursache für die Unterfunktion die sogenannte Hashimoto-Thyreoiditis ist. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Da kommen wir ja, glaube ich, auch noch dazu. Da sind ja auch viele Fragen zu dem Thema eingegangen.
Ja.
Und diese Erkrankung ist, wie eigentlich alle Autoimmunerkrankungen, häufiger bei Frauen. Es ist nicht so ganz geklärt, warum das so ist. Wahrscheinlich haben Frauen einfach ein aktiveres Immunsystem. Es wird diskutiert, dass es ein bisschen an dem doppelten X-Chromosom liegt, dass einfach mehr Gene vorhanden sind, die im Immunsystem tätig sind und deswegen aber auch eine Überaktivierung des Immunsystems bei Frauen häufiger ist als bei Männern.
Dann gehen wir mal in die Fragen zur Unterfunktion. Melanie beschreibt ihre Geschichte. Als Teenager wurde bei einer Routineuntersuchung eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt. Ich wurde zum Facharzt geschickt und bekam ein Medikament, Euthyroxin, sowie den Hinweis, mit jodhaltigem Salz zu kochen, an die Hand. Weitere Informationen gab es bei den Folgeuntersuchungen nicht. Stimmten die Blutwerte, gab es Medikamentrezepte für ein weiteres Jahr. Mich würde daher interessieren, worauf ich bei der Ernährung achten soll oder kann. Ist ja auch irgendwie ein bisschen schade, ne, dass da überhaupt gar nicht weiter drauf eingegangen wird.
Man weiß natürlich jetzt nicht, ob der Arzt noch mehr Werte bestimmt hat. Also das, was sie schildert, wäre ja im Prinzip das, was wir schon besprochen haben, diese berühmte Jodmangelstruma. Das heißt, man hat eine Unterfunktion, die Schilddrüse hat aber auch vielleicht schon eine Vergrößerung. Man hat diese Kombination aus Jod plus Schilddrüsenhormon, um eben die Schilddrüse wieder ins Lot zu bringen. Aber natürlich muss man auch gucken, ob eventuell eine Hashimoto-Erkrankung dahinter steckt. Und dazu muss man eben die speziellen Antikörper auch untersuchen. Das sind die sogenannten TPO-Antikörper, die eben genau diese Hashimoto-Erkrankung diagnostizieren können, um einfach zu wissen, wie ist überhaupt langfristig auch die Perspektive mit der Schilddrüsenfunktion. Wenn es eine Hashimoto-Thyreoiditis ist, da kommen wir auch eigentlich nachher noch drauf, haben wir natürlich schon das Konzept, es ist eine Autoimmunerkrankung und hier empfehlen wir auf jeden Fall eine antientzündliche Ernährung. Da haben wir ja viele Informationen auch auf der Homepage der Ernährungsdocs zu Autoimmun, antientzündlich, Hashimoto auch im Speziellen sind viele Ernährungstipps. Dazu gehören eben wir die Klassiker meiden von Schweinefleisch, Weißmehlprodukten, Zucker. Vor allen Dingen meiden auch von Zusatzstoffen. Und das sind alles die Dinge, die haben wir auch schon oft als Thema im Podcast gehabt, die man unterstützend auf jeden Fall machen kann.
Kleeblatt hat uns geschrieben, ob es möglich ist, Schilddrüsentabletten, eben Thyroxin, bei einer klassischen Unterfunktion durch gezielte Ernährung auch komplett weglassen zu können. Also weil sie viele Nachteile irgendwie oder eher viele Nachteile gehört hat.
Also man kann die Schilddrüsentabletten natürlich nicht durch Jod ergänzen. Hormone enthalten Jod, aber sind eben, Jod ist kein Schilddrüsenhormon. Mm. Insofern kriegt man das mit der Ernährung allein nicht hin. Die Tabletten sind eigentlich ein Segen, aber sie sind halt, wie ich schon ansprach, manchmal schwer zu steuern. Das heißt, man muss einfach bei jedem Menschen die ideale Dosis finden. Mm. Das heißt, man muss am Anfang einfach Medikamente geben, regelmäßig Blutwerte kontrollieren, bis man die ideale Einstellung gefunden hat und auch dann im Laufe des Lebens immer weiter regelmäßig kontrollieren, weil sich auch der Bedarf der Hormone ändern kann. Die Restfunktion der Schilddrüse ändert sich. Also das heißt, man muss das immer im Blick behalten. Das ist nicht so nach dem Motto, man hat einmal eine Tablette bekommen und dann guckt nie wieder einer nach. Das ist schon eine Dauerbetreuung, aber man kriegt das allein durch Ernährung nicht hin.
Ja, ist schade, aber das muss man an dieser Stelle einfach auch mal so deutlich sagen. Prün hat uns geschrieben, er oder sie hat auch eine Unterfunktion, nimmt ein bestimmtes Medikament in einer bestimmten Dosierung und hat aber durch, und da mal wieder ein kleines Lob an euch, durch eure wunderbaren Tipps eben 10 Kilo abgenommen und hat jetzt das Schilddrüsenmedikament auf die Hälfte reduziert. Und jetzt wollte sie wissen, ob das ratsam ist, das zu reduzieren. Sie fühlt sich wohl und wird jetzt aber demnächst auch die Schilddrüsenwerte nochmal kontrollieren lassen oder ob sie da ernährungstechnisch noch irgendwas machen kann.
Also ganz wichtig, man sollte sicherlich die Medikamente nicht eigenhändig absetzen, ohne dass man eine Kontrolle der Werte vorher hat. Also nicht erst absetzen und dann irgendwann mal kontrollieren. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, denn man kann schon dann wieder in eine Unterfunktion rutschen, wenn sie das einfach eigenhändig macht. Und manchmal kommt das subjektive Empfinden der Unterfunktion auch etwas verzögert. Das heißt, man hat schon eine Unterfunktion und merkt das am Anfang vielleicht noch gar nicht so, weil es auch so unspezifisch ist, ein bisschen Müdigkeit zum Beispiel. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, immer regelmäßig kontrollieren. Und ja, ernährungstechnisch unterstützen im Grunde genommen haben wir letztendlich einfach eine allgemein gesunde Ernährung.
Vielleicht nochmal so ganz kurz allgemein. Was sind die Basics für eine gesunde Ernährung?
Ja, also auf jeden Fall haben wir immer wieder das Thema Gemüse, Ballaststoffe, gesunde Ernährung fürs Darmmikrobiom, wenig Fleisch, idealerweise weißes Fleisch, regelmäßig in Maßen, auch etwas Fisch, meiden von Zucker, meiden von Zusatzstoffen, meiden von hochindustriell verarbeiteten Nahrungsmitteln. Also am besten selber frisch kochen. Das sind, glaube ich, wichtige Dinge. Meiden von Alkohol, das ist, glaube ich, etwas, was auch immer wieder mal betont werden muss. Mhm. Viele Menschen trinken eigentlich viel zu viel Alkohol. Idealerweise trinkt man gar keinen. Und insgesamt genug trinken, am besten Wasser oder Tee. Das sind so Dinge, glaube ich, die allgemein für alle gelten können.
Und aber vor allem bunt und vielfältig essen, ne?
Genau.
Marie aus Hamburg schreibt uns, sie ist um die 40, hat zwei Schwangerschaften hinter sich und bei ihrem Gesundheitscheck-up wurde festgestellt, dass der TSH-Wert bei 17 liegt. Das ist, glaube ich, relativ hoch, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Sie hat aber keine besonderen Symptome außer Müdigkeit, wo sie sagt, das sei aber auch normal mit zwei Kindern und Vollzeitjob. Auch das, glaube ich, kann man auf jeden Fall nachempfinden. Sie hat aber auch Schwierigkeiten abzunehmen. Und obwohl sie dreimal die Woche laufen geht, also ist da schon auch aktiv, wie kann sie die Ernährung optimieren, um die Funktion der Schilddrüse zu unterstützen? Und sie fragt, muss es behandelt werden oder kann sie das vermeiden?
Also der Wert von 17 ist ganz klar ein Anhalt für eine Schilddrüsenunterfunktion. Da wird man auf jeden Fall weitere Werte untersuchen müssen. Man muss eben, TSH ist ja das Hormon, was die Schilddrüse antreibt, Hormone zu produzieren. Und wenn die Schilddrüse eine Unterfunktion hat, dann wird das TSH hochreguliert. Das heißt, hohe Werte sprechen für eine schwache Schilddrüsenfunktion. Wie ausgeprägt die ist, kann man dann aber im nächsten Schritt erst feststellen, wenn man dann auch nochmal die Hormone selber misst. Ja. Also das T3 und T4, das wäre der nächste Schritt. Plus dann muss man eben auch zum Beispiel gucken, ist das hier eine Hashimoto-Unterfunktion oder eine andere Art von Unterfunktion. Das muss man auf jeden Fall behandeln. Da wird man nicht drum rumkommen, auch Hormone zu ersetzen. Mhm. Also auch gerade bei den Beschwerden, die sie angibt, Müdigkeit, Schwierigkeiten, Gewicht abzunehmen, sind ganz klassische Ausprägungen einer Schilddrüsenunterfunktion. Und auch hier, wie gesagt, wenn natürlich Hashimoto vorliegt, empfehlen wir die antientzündliche Ernährung. Und wenn man überhaupt bei Müdigkeit, ist natürlich auch wichtig, dass man eine energiereiche und nährstoffreiche Ernährung hat. Ja. Also viel Eiweiß, gutes Gemüse, wenig unnütze Kalorien wie Süßigkeiten, Chips und sowas. Im Grunde, was wir ja für viele Erkrankungen empfehlen, aber das ist hier auch ganz vordergründig wichtig.
Jetzt haben wir Hashimoto schon sehr oft angesprochen, weil das einfach auch häufig in einer Unterfunktion dann mündet. Und jetzt geht es aber nochmal explizit um Hashimoto. Da haben uns auch wirklich mit Abstand die meisten Fragen zu erreicht. Wir haben auch schon gesagt, es ist eben auch eine Autoimmunerkrankung. Und man kann es, glaube ich, es ist eine chronische Schilddrüsenentzündung, oder? Kann man schon so sagen.
Genau, und aber das Interessante oder auch was Tückische, so ähnlich wie beim Basedow, es ist halt nicht nur eine Erkrankung der Schilddrüse, sondern es ist eben eine generalisierte Autoimmunerkrankung. Und deswegen haben wir natürlich einerseits das Problem, dass wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben können bei Hashimoto, die auch für Symptome verantwortlich ist. Aber wir können unabhängig, auch selbst bei einer gut eingestellten Schilddrüsenfunktion, haben die Patienten mit Hashimoto häufig noch Restbeschwerden wie Müdigkeit, Erschöpfung, diesen Brain Fog. Das ist oft auch getrennt zu betrachten und auch nicht immer so einfach zu behandeln.
Und was man eben auch häufig hat, ist der Stoffwechsel ist da ja eher so ein bisschen verlangsamt. Das heißt, viele haben eben auch Probleme mit der Gewichtskontrolle oder nehmen eben auch zu oder haben Schwierigkeiten abzunehmen. Und das sehen wir eben auch an den Fragen, die uns erreicht haben. Wir gucken jetzt gleich mal, was man da mit Ernährung machen kann. Dass das aber grundsätzlich geht, das habt ihr in den Fernsehfolgen schon wirklich in mehreren Fällen gezeigt. Ich nenne hier mal ein paar Folgen, wo ihr dann auch gerne mal reingucken könnt. Das waren zum Beispiel die TV-Folgen 17, 41, 50 und 60. Und natürlich findet ihr auch Lebensmittellisten und Rezepte auf unserer Homepage ndr.de/edocs. Die könnt ihr euch da herunterladen. Das verlinken wir euch aber auch nochmal in den Shownotes. Gehen wir mal in die Fragen zu Hashimoto. Steffi schreibt: Ich habe gehört, dass die dauerhafte Einnahme der L-Thyrox-Hormone nicht gut sein soll. Stimmt das? Ist es ratsam, die Dosis nach und nach, natürlich unter ärztlicher Aufsicht, zu reduzieren und mit einer Ernährungstherapie auszugleichen? Kann man Hashimoto also alleine mit der Ernährung wieder in den Griff bekommen?
Oh wei, also erstmal muss man sagen, Hashimoto hat unterschiedliche Phasen. Das heißt, gerade am Anfang einer Hashimoto-Erkrankung kann es sogar eine Schilddrüsenüberfunktion geben durch die Entzündung und die Aktivität in der Schilddrüse. Und es gibt auch Hashimoto mit einer normalen Schilddrüsenfunktion und erst chronisch, weil einfach nach und nach Schilddrüsengewebe zerstört wird, kommt es dann in eine Unterfunktion. Das Problem mit dem Übergewicht ist tatsächlich auch so ein bisschen Henne-Ei-Ding, weil wir wissen, dass Übergewicht auch das Risiko erhöht, Hashimoto überhaupt zu entwickeln. Das heißt, viele Menschen haben vorher schon ein Übergewichtsproblem und bekommen dann erst Hashimoto. Es ist nicht so, dass immer Hashimoto schuld ist am Übergewicht. Also das heißt, da ist auch eine gewisse Beziehung zu sehen. Und letztendlich, wenn man eine Unterfunktion hat der Schilddrüse, dann müssen wir Schilddrüsenhormone geben. Und man kann sozusagen getrennt davon noch versuchen, die Entzündung in der Schilddrüse durch eine antientzündliche Ernährung günstig zu beeinflussen. Aber das ersetzt nicht die Hormontherapie.
Okay, also auch nochmal hier ganz, ganz klares Veto dafür, dass wenn man eben da eine Fehlfunktion hat, man um Medikamente nicht herumkommt. Dazu hat uns auch noch eine weitere Frage erreicht. Ich glaube, die Leute, also ich meine, ich kann das auch verstehen. Man möchte halt nicht so gerne Medikamente nehmen, ne? Und gerade Hormone, das ist ja auch immer so ein Thema, was man irgendwie gerne umgehen möchte. Manchmal ist es aber eben nötig. TH schreibt uns, sie nimmt L-Thyrox, also L-Thyroxin, eben dieses Schilddrüsenhormon. Und wäre es sinnvoll, Jod als Nahrungsergänzung dann auch zu nehmen, um auf die Tablette verzichten zu können?
Rein bei Hashimoto ist die Jodversorgung tatsächlich gar nicht das Thema. Im Gegenteil, wir wissen, dass zu viel Jod sogar Hashimoto verschlimmern kann oder auslösen kann. Anders eben eine Schilddrüsenunterfunktion ohne Hashimoto, die auf Jodmangel basiert, da ist die Ergänzung von Jod durchaus sinnvoll.
Das heißt, jodiertes Speisesalz ist bei Hashimoto dann auch durchaus gut?
Also man muss es nicht dazusetzen, weil Hashimoto nicht durch Jodmangel induziert wird.
Ach so, okay, ja.
Und zu viel Jod kann sogar Hashimoto verschlimmern. Deswegen empfehlen wir bei Hashimoto speziell keine extra Jodzufuhr, aber die normale Ernährung hat jetzt nicht so viel Jod, dass die problematisch ist. Insofern kann man da sozusagen eigentlich relativ sorgenlos sein, aber man sollte nicht extra überall Jodquellen suchen. Das wäre eher ein Fehler.
Lotte fragt, sie hat offensichtlich auch Hashimoto, ob sie bedenkenlos Sushi essen kann.
Naja, das hängt ja ein bisschen immer von der Menge ab. Viel Seefisch hat halt theoretisch recht viel Jod und kann dann ein Problem sein. Wie gesagt, bei Hashimoto wollen wir nicht zu viel Jod haben. Aber wenn man jetzt in normalen Maßen Fisch und Sushi isst, dann ist es wahrscheinlich unbedenklich. Was sicherlich ein Problem sein könnte, wäre, wenn man jetzt sehr algenreich ist. Die Frage ist ja auch dann immer nach den Algenölen. Da ist so ein bisschen die, sollte man vielleicht gucken, wie sind die Algenöle hergestellt? Mhm. Sind die im Meerwasser gezüchtete Algen? Dann haben die eher viel Jod oder haben die spezielle Herstellungsverfahren, die jodarm sind? Das steht in der Regel auf der Packungsbeilage, aber vielleicht hier einfach nochmal einen Blick drauf werfen.
Melanie hat offensichtlich Diabetes Typ 2 mit Hashimoto und fragt, ob man über 50, wenn man über 50 ist, da durch eine Ernährungsumstellung das Ganze in den Griff bekommen kann. Und ja, man, wenn die Familie mitziehen muss, das Thema hatten wir auch schon mal, wie kriegt man das hin?
Ja, also das ist eine etwas komplexere Situation. Grundsätzlich sollte man erstmal natürlich abklären, wie ist überhaupt die Schilddrüsenfunktion? Mhm. Die ist bei Hashimoto ja auch durchaus normal. Die muss ja nicht eine Unterfunktion sein. Wenn eine Unterfunktion besteht, sollte die auch behandelt werden, weil auch dadurch natürlich eine Gewichtsabnahme verbessert werden kann, die dann auch günstig ist für den Typ-2-Diabetes, der ja typischerweise assoziiert ist mit Übergewicht oder vermehrtem Bauchfett. Mhm. Umgekehrt wird auch eine Gewichtsabnahme günstig angesehen zur Behandlung der Hashimoto-Erkrankung. Da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Wir kommen, glaube ich, noch drauf zu sprechen. Intervallfasten ist ja so eine der Methoden, die als besonders erfolgreich gilt. Ja, wie man die Familie mitzieht, das ist sicherlich ein bisschen davon abhängig. Grundsätzlich, glaube ich, ist gesunde Ernährung etwas für jedermann, egal ob man schon eine Erkrankung hat, sondern man kann eben auch vorbeugen, dass man keine Erkrankungen bekommt. Das heißt, Ernährungsumstellungen lohnen sich eigentlich zu jedem Zeitpunkt im Leben. Schon bei Kindern kann man anfangen und es lohnt sich auf jeden Fall. Und notfalls sollte man auf jeden Fall eine Ernährungsberatung mit hinzuziehen. Es gibt sehr viele Bücher, wir haben sehr viele Tipps auf der Ernährungsdoc-Homepage. Also auf jeden Fall angehen, das ist eine tolle Motivation. Man kann mehrere Dinge auf einmal günstig beeinflussen.
Ja, wie man die Familie dazu motivieren kann, mitzumachen, dazu haben uns tatsächlich in einer unserer Community-Folgen auch sehr viele Fragen erreicht. Und zwar war das die Folge Nummer 23. Also da kann man gerne auch noch mal reinhören. Da hat Silja sehr viele Tipps dazu gegeben, wie das funktioniert, die Familie zu motivieren. Petra schreibt uns, sie hat sehr viele Probleme. Also sie hat offensichtlich eben auch Hashimoto, hat Diabetes, der behandelt wird. Erhöhte Harnsäurewerte, allerdings noch keinen Gichtanfall, wiegt 84 Kilo bei 1,62 und sie weiß überhaupt gar nicht, was alles gut ist, weniger gut ist oder schlecht ist, außer Fleisch und Alkohol.
Also da kommt natürlich ganz viel zusammen und da würde man sicherlich auch eine individuelle Ernährungsberatung empfehlen, um jetzt da alle Aspekte richtig auch in den Blick zu nehmen. Natürlich muss man gucken, wie ist die Schilddrüsenfunktion derzeit, muss die behandelt werden. Dann bei der Harnsäure empfehlen wir ja immer, dass man eher langsam abnimmt und nicht keine Radikaldiäten macht, um einfach Gichtanfälle zu vermeiden. Natürlich haben wir diesen ganzen Aspekt Kohlenhydrat reduziert, aufgrund des ja offensichtlich ja schon oder des Prädiabetes. Metformin wird eingenommen, das heißt eine Insulinresistenz besteht, vermutlich eine vermehrte Bauchfettansammlung, dass man da gezielt Ernährungsmaßnahmen ergreift, wie zum Beispiel Intervallfasten, Insulintrennkost, Dinge, die da ansetzen, eher langsam abnehmen. Und wie gesagt, ich glaube, da sollte man auf jeden Fall eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen.
Ja, das ist, glaube ich, häufig bei Leuten der Fall, die einfach viele verschiedene Dinge haben. Annette geht es auch so. Sie hat zusätzlich zu Hashimoto Depressionen, Fibromyalgie und Arthrose und fühlt sich häufig erschöpft, nicht leistungsfähig. Was kann ihr da helfen?
Diese Patientin schildert etwas, was wir häufig sehen. Also Hashimoto ist oft vergesellschaftet mit Begleitsymptomen wie eben Depressionen, Fibromyalgie, Arthrose, völlig unabhängig von der eigentlichen Schilddrüsenfunktion. Mhm. Also die können wir oft ins Lot bringen und trotzdem bleiben andere Symptome zurück. Und da haben wir natürlich das Konzept unserer antientzündlichen, nährstoffreichen Ernährung, was helfen kann. Insbesondere eben auch so bei Brain Fog, dass man die Kohlenhydrate reduziert, dass man Blutzuckerspitzen vermeidet, Insulinspiegel senkt. Das kann oft gerade bei dieser ganzen Erschöpfungssituation helfen. Und dass man eben gesunde, gute Nährstoffe zu sich nimmt. Also viel Gemüse, keine Zucker, keine Zusatzstoffe, also diese ganzen leeren Kalorien meidet. Das kann unterstützen.
Was ihr ja auch häufig eben ratet, wenn man Gewicht abnehmen möchte, ist Intervallfasten. Das hattet ihr auch in der Fernsehfolge 17, hattet ihr das Tanja geraten, die Hashimoto hat. Jetzt schreibt uns aber Anne, sie hat in einem Ratgeber für Hashimoto gelesen, dass man kein Intervallfasten machen soll, weil der Blutzuckerspiegel nicht so weit runtergehen darf, weil dadurch die Schilddrüse streiken würde. Und sie hat 20 Kilo durch Hashimoto und weil sie mit dem Rauchen aufgehört hat, an dieser Stelle, das ist natürlich super, aber wir wissen, dass das auch häufig dann zum Snacken verleitet, hat sie in 2 Jahren 20 Kilo zugenommen. Das wird sie natürlich gerne ändern. Wie ist das mit dem Intervallfasten denn?
Also ich weiß nicht, auf welchen Ratgeber sie da verweist. Die allgemeinen Empfehlungen sind grundsätzlich, dass Intervallfasten günstig ist bei Hashimoto. Da gibt es auch gute Studien dazu. Unterzuckerungen können ja gerade auch entstehen nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten bei Insulinresistenz. Durch Kohlenhydrattrigger kann man auch anschließend in Unterzuckerungen rutschen. Das heißt, das Intervallfasten ist ja oft eine Gegenbewegung gegen Unterzuckerungen, weil man einfach langanhaltende Kohlenhydrate isst, andere Nährstoffe, die den Blutzuckerspiegel stabil halten. Also insofern, ich glaube nicht, dass das ein sehr guter Ratgeber ist.
Und ich glaube, damit haben wir ihr jetzt auf jeden Fall sehr geholfen. Elke fragt, ob die Einnahme ihres Schilddrüsenmedikaments das Intervallfasten unterbricht und welcher Abstand dann zum Frühstück liegen darf. Ich glaube, das hattest du gerade eben auch schon mal gesagt.
Genau, also das ist natürlich keine Unterbrechung. Also eine Unterbrechung des Fastens ist ja nur, wenn Nährstoffe eingenommen werden. Und man soll ja das Medikament zusammen mit Wasser einnehmen. Das heißt, man hat dann keine Unterbrechung des Intervallfastens. Und im Gegenteil, es ist ja sogar günstig. Es sollen mindestens 30 Minuten bis zur nächsten Mahlzeit sein. Es darf aber natürlich auch auf jeden Fall mehr sein. Aber auch hier würde man empfehlen, dass man das irgendwie jeden Tag ähnlich macht. Weil einfach, damit man einen festen Ablauf hat, wie nimmt man das Hormon ein? Wann ist die nächste Mahlzeit? Welchen Blutspiegel erreiche ich mit dieser Vorgehensweise? Weil jede Form von Änderung kann dann wieder eine Änderung ins System bringen. Und da muss man wieder neu kontrollieren und neu einstellen.
Übergewicht ist eben ein Problem bei Hashimoto. Dazu haben uns wirklich sehr viele Fragen erreicht. Auch dazu, wie man den Stoffwechsel noch ankurbeln kann, zum Beispiel durch Zitronenwasser oder Apfelessig am Morgen.
Ja, das soll ja im Prinzip die Blutzuckeranstiege verringern, indem dass die Kohlenhydrate einfach langsamer verstoffwechselt werden. Und dadurch wird die Blutzuckerspitze reduziert und das kann günstig sein, um die Insulinspiegel niedrig zu halten. Aber es gibt natürlich noch andere Dinge. Wir haben ja viele Konzepte, Leberfasten, Haferkuren, also viele Dinge, die auch zusätzlich günstig sind, um den Insulinspiegel zu reduzieren und dadurch den Stoffwechsel zu verbessern.
Da kann man auch auf jeden Fall nochmal auf den Seiten der NDR Ernährungsdocs gucken. Es gibt aber nicht nur das Übergewicht als Problem bei Hashimoto, sondern auch Untergewicht kann ein Problem sein. Dazu hat uns Silvi geschrieben, ich habe eine Unterfunktion Hashimoto, obwohl medikamentös eingestellt, fühle ich mich müde und schlapp. Vor allem mein Gewicht, sie wiegt, das ist echt sehr, sehr wenig. 49 Kilogramm bei 1,74 ist problematisch. Sie nimmt so gut wie nichts zu. Was muss sich ändern, damit Nährstoffe und Kalorien hängen bleiben?
Ja, das finde ich eine ganz, ganz entscheidende, wichtige Frage von dieser Patientin, weil das darauf hindeutet, dass sie vielleicht noch eine zweite Erkrankung hat. Wir wissen, dass Hashimoto häufig assoziiert ist mit anderen Autoimmunerkrankungen, insbesondere mit dieser berühmten Glutenerkrankung der Zöliakie. Und die Zöliakie sorgt ja dafür, dass die Dünndarmschleimhaut in der Struktur zerstört wird und die Nährstoffe nicht ausreichend aufgenommen werden können. Das heißt, die Konstellation, die die Patientin schildert, lässt bei mir die Alarmglocken angehen, dass sie vielleicht eine Zöliakie haben könnte. Das sollte man unbedingt abklären, um zu sehen, ob sie die Nährstoffe, die sie zu sich nimmt, überhaupt ausreichend aufnehmen kann.
Wir haben jetzt auch sehr viele Fragen von Frauen bekommen, weil die einfach sehr häufig oder häufiger an Hashimoto leiden. Aber es gibt eben auch Männer, die daran leiden, wie Jan zum Beispiel in Fernsehfolge 60. Da könnt ihr auch gerne noch mal reingucken. Also Henrik hat uns geschrieben, ich habe eine Unterfunktion gekoppelt mit Hashimoto. Er ist 32, wiegt 82 Kilogramm, scheint relativ sportlich zu sein. Er nimmt eine hohe Dosis von L-Tyroxin, 225 Mikrogramm. Und er möchte gerne wissen, wie er seine Ernährung hinsichtlich Entzündungsreaktionen optimieren kann und die ihn auch fit für den Sport machen kann. Also eben die körperliche Leistung maximieren und den Müdigkeitsphasen entgegenwirken. Und er fragt auch, woher diese hohe Dosis kommt.
Ja gut, die Dosis des Schilddrüsenhormons richtet sich ganz klar nach dem Bedarf. Und das ist ein Mann, der macht viel Sport, der hat ein bestimmtes Körpergewicht. Der braucht einfach viel Schilddrüsenhormone, um seinen Stoffwechsel im Normalzustand zu halten. Also das ist einfach normal und man richtet ja die Dosis der Hormonsubstitution nach dem Bedarf. Und das kann man ja an diesem berühmten TSH-Wert immer kontrollieren. Hat der Körper genug oder braucht er mehr oder weniger? Das heißt, er hat damit sicherlich den Bedarf, den er braucht. Und den kann man auch nicht einfach so reduzieren, wenn bei seinem Leben, im Gegenteil, er macht ja sehr viel Sport. Letztlich muss er natürlich einerseits für den Kraftsport auf jeden Fall genug Eiweißquellen an Bord haben. Da empfehlen wir ja immer mageres weißes Fleisch, zum Beispiel Hühnchen, Magerquark, sehr günstig. Langwirksame Kohlenhydrate, aber natürlich braucht er auch als Sportler ab und zu eben schnelle Kohlenhydrate. Also als Sportler braucht man eben auch die Kohlenhydrate. Die werden ja auch wieder verbraucht. Und die können dann eben auch tatsächlich bei Müdigkeitsphasen in dem Fall mal hilfreich sein.
Ja, finde ich. Ich glaube, damit haben wir ihm auch einige Tipps geben können. Es haben uns auch Fragen erreicht dazu, welche Lebensmittel man nicht essen sollte. Linda zum Beispiel schreibt, sie hat eben auch vor kurzem die Diagnose Hashimoto bekommen und ihr fällt es schwer, sich so zu ernähren. Die Ärztin hat ihr wohl empfohlen, keine Lektine zu sich zu nehmen, auf Gluten zu verzichten, auf Zucker und auf Milchprodukte. Ja, sie ist so ein bisschen ratlos, was sie denn jetzt überhaupt noch essen kann.
Ja, das ist immer so eine schwierige Geschichte. Wir empfehlen insgesamt ja eine antientzündliche Ernährung, wo bestimmte Strategien ja empfohlen werden. Ich finde es trotzdem etwas problematisch, wenn man von vornherein alle möglichen Lebensmittelgruppen komplett streicht. Das Konzept ist so ein bisschen, wir haben eine wichtige Darmbarriere. Es gibt Stoffe, die können die Darmbarriere bei manchen Menschen stören. Dazu gehören auch Lektine oder Gluten. Aber das ist längst nicht bei allen der Fall. Mhm. Und wir wollen eine gute Darmbarriere haben, um eben diese Entzündungsreaktion im Körper zu reduzieren. Ich denke, da muss man im Einzelfall auch wirklich gucken, ist das etwas, was für mich persönlich ein Problem ist? Oder gerade Lektine sind ja zum Beispiel in Hülsenfrüchten drin. Das ist ja sehr gesund. Die kann man ja durch Erhitzen so verändern, dass die eigentlich kein Problem für die Darmbarriere sein sollten. Zucker ist sicherlich eine Sache, die können wir immer verzichten. Mhm. Zucker ist nicht sinnvoll. Ganz wichtig sicherlich auch weglassen von allen Zusatzstoffen, hochverarbeiteten Lebensmittel. Das haben wir ja auch schon oft in den Folgen hier betont. Und meiden von Schweinefleisch, das ist ja auch als Entzündungsträger bekannt. Alles andere würde ich eher sagen so in Maßen. Also Getreide eher als Vollkorngetreide, nicht als Weißmehl. Aber da ist auch durchaus Gluten in Ordnung. Es sei denn, man hat eine Zöliakie. Mhm. Das muss man natürlich separat abklären. Genauso wie Milchprodukte. Auch das ist nicht pauschal immer zu verteufeln. In Maßen kann das auch gesundheitsfördernd sein. Ich glaube, da muss man wirklich so ein bisschen individuell gucken, wie die Situation ist.
Ja, vielleicht kann sie auch von einer Ernährungsberatung profitieren, ne?
Ja, da so genau. Ein bisschen ich glaube, das ist auch etwas, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. So viele Menschen bekommen immer diese Listen, was sie alles nicht essen dürfen. Und am Ende sind sie völlig verunsichert und ernähren sich nur noch von drei Lebensmitteln. Und wir wissen, dass das auf jeden Fall schlecht ist. Das verarmt das Darmmikrobiom. Das kann zu allen möglichen Erkrankungen im Verlauf führen. Also diese ungerichtete Elimination von vielen, vielen Lebensmitteln ist nicht sinnvoll.
Wie ist das mit Soja? Dazu haben uns auch Fragen erreicht von Tanja und Anja. Tanja verträgt keine Kuhmilch, hat aber auch gehört, dass Soja die Entzündung fördert. Und Anja fragt, ob Soja, wenn man es fermentiert isst in Form von Tofu, ob das dann trotzdem entzündungsfördernd ist.
Also Soja kann auf jeden Fall Entzündungen fördern, aber auch nicht in jedem Fall. Aber was Soja tatsächlich macht, es hat Einfluss auf die Schilddrüsenfunktion. Mhm. Es kann die Schilddrüsenfunktion etwas hemmen. Das heißt, wenn man eine Unterfunktion hat, ist viel Soja on top auch nicht so günstig. Also da würde ich auch wieder sagen, allenfalls in Maßen.
Dann lieber Hafermilch statt Sojamilch.
Zum Beispiel.
Kuhmilch nicht verträgt, genau. Kommen wir noch zu Nahrungsergänzungsmitteln. Wir haben eben schon mal kurz das Selen angesprochen. Yvonne schreibt, ich habe Hashimoto und mein Arzt macht nur eine Blutprobe und sagt immer, es sei alles in Ordnung. Ich habe aber schon öfters was von Selen gehört, aber das juckt meinen Arzt nicht. Wie wichtig ist Selen?
Ja, Selen ist tatsächlich wichtig. Einerseits, wir hatten es schon angesprochen, wenn man diese Basedow-Erkrankung hat, dann ist es günstig für diese Augenerkrankung. Aber Selen ist generell ein wichtiger Faktor bei Entzündungserkrankungen, also bei Autoimmunerkrankungen gilt es als antientzündlich. Wir haben Selenquellen in der Ernährung, aber da kann es auf gar keinen Fall schaden, wenn man zusätzlich auch noch Supplemente einnimmt. Man kann natürlich die Selenblutspiegel auch bestimmen, muss man aber nicht unbedingt. Man kann einfach von vornherein sagen, ich versuche ein bisschen mehr Selen in die Ernährung einzubauen oder eventuell Supplemente zu nehmen. Genauso für Vitamin D und Magnesium, auch das sind Dinge, die die Schilddrüsenfunktion verbessern, das ist bekannt. Und Vitamin D ist ja sowieso so ein Problem, das ist ja gar nicht so sehr ernährungsbedingt, sondern eher Mangel an Sonnenlicht oder dass wir uns auch einfach heute aus Hautschutzgründen mit Schutzfaktoren eincremen. Das heißt, Vitamin D haben wir leider in den Wintermonaten ohnehin, aber selbst in den Sommermonaten mittlerweile oft einen Mangel. Da würden wir auch durchaus Supplemente empfehlen.
Jetzt kommt noch eine, wie ich finde, sehr spannende Frage von Biggie. Sie sagt, ich habe Hashimoto und bei meiner letzten Ultraschalluntersuchung sagte mir mein Arzt, dass ich keine Schilddrüse mehr habe. Das heißt, ich habe auch keine Entzündung mehr, beziehungsweise ist das Hashimoto dann weg? Ist es jetzt noch wichtiger, auf die Ernährung zu achten? Wie kann das sein?
Naja, also die Schilddrüse, die geht durch diese Entzündung im Laufe der Jahre oder kann sie zugrunde gehen. Mhm. Also da wird wahrscheinlich jetzt noch irgendwie so ein Restgewebe da sein, aber das offensichtlich keinerlei Aktivität mehr hat.
Wow.
Und das entspricht dem Zustand, als hätte man keine Schilddrüse mehr. Und dann muss man natürlich auf jeden Fall Schilddrüsenhormone ersetzen. Und die Entzündung in der Schilddrüse ist dann natürlich weg. Aber man hat ja generell immer noch dieses Autoimmunphänomen. Also es kann durchaus sein, dass noch Begleitsymptome wie jetzt Müdigkeit, Erschöpfung und so bestehen bleiben. Wir hatten ja schon besprochen, das kann auch unabhängig von der eigentlichen Schilddrüsenfunktion einfach als Ausdruck des Autoimmungeschehens noch zurückbleiben. Aber das ist sehr individuell. Das schreibt die Dame jetzt nicht, ob es ihr gut geht oder nicht.
Das wäre aber also grundsätzlich könnte man sagen, bei Autoimmunerkrankungen empfiehlt ihr auch antientzündlich. Ne?
Ja, genau.
Dutti fragt, vielleicht kannst du ihm als Magen-Darm-Spezialistin eine Antwort auch geben. Wie häufig kommt es bei Hashimoto zu einer Fettleber? Wie merkt man das? Was kann man dagegen tun?
Ja, also Hashimoto ist ja assoziiert mit Übergewicht. Mhm. Also Übergewicht ist ein Risikofaktor für Hashimoto. Umgekehrt hat eine Schilddrüsenunterfunktion auch das Risiko, dass man Gewicht zunimmt. Das heißt, wir haben durchaus häufiger die Situation, dass Menschen auch dann eine Fettleber entwickeln. Und das kann man ja messen, zum Beispiel durch Ultraschalluntersuchungen. Man kann auch messen, ob die Fettleber eine Entzündung hat, durch Blutwerte oder durch spezielle Ultraschalluntersuchungen, die auch wirklich dann messen, ist da Entzündungsaktivität in der Leber. Und was man dagegen tun kann, ja, da haben wir natürlich auch schon sehr viele Folgen, sowohl in den TV-Beiträgen als auch in den Podcasts, glaube ich, zur Fettleber. Es gibt so viele Methoden, wie man bei Fettleber vorgehen kann. Mhm. Intervallfasten, gerade bei Hashimoto, würde sich hier perfekt eignen. Aber auch sowas wie Insulintrennkost, Leberfasten, ganz viele Methoden, die man da ansetzen kann, die auch für Hashimoto dann günstig sind.
Eine letzte Frage noch für heute, liebe Viola. Und zwar kommt die von Milka. Es geht um Schilddrüsenkrebs. Er oder sie schreibt, ich bin 2018 an einem papillären Schilddrüsenkarzinom erkrankt. Im Mai 2024 wurde Rezidivgewebe festgestellt. Beide Male wurde eine Radiojodtherapie durchgeführt. Wie kann ich mit Ernährung und eventuell Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen bzw. ein weiteres Rezidiv verhindern?
Also das ist natürlich auch eine sehr spezielle Frage und es gibt jetzt keine Ernährungsempfehlungen speziell für Schilddrüsenkarzinome. Wir haben natürlich viele Empfehlungen allgemein bei Krebserkrankungen. Dazu gehören eben natürlich auch wieder diese ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung, Meiden von Zusatzstoffen, Meiden von Zucker. Das sind so die allgemeinen Empfehlungen, die wir auch bei anderen Krebserkrankungen empfehlen und gar nicht unbedingt gezielt jetzt für Schilddrüsenkarzinome aussprechen können.
Ja, vielen Dank, Viola. Da haben wir, glaube ich, sehr vielen Leuten sehr viele wichtige Tipps geben können heute.
Ja, spannende Fragen und viele wichtige Fragen. Und man sieht doch immer wieder, wie komplex auch die ganzen Zusammenhänge auch bei Hormonen und sonstigen sind.
Absolut, ja. Also vielen Dank auch an euch an dieser Stelle für die vielen spannenden Fragen. Heute gab's kein Rezept, dafür natürlich super viele Infos. Und wenn ihr passende Gerichte bei Hashimoto sucht, die findet ihr dann auf unserer Homepage. Da ist eine riesige Auswahl und da gibt's auch Lebensmittellisten und Therapieempfehlungen. Guckt am besten mal auf ndr.de/edocs vorbei unter dem Menüpunkt Rezepte oder Therapie. Da könnt ihr alles Mögliche finden und euch runterladen, was ihr so gebrauchen könnt. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich sehr wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr wirklich am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Ganz genauso wie die dauerhafte Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Denn was ihr einnehmt, das soll schon auch speziell auf euch zugeschnitten sein. Und die gesunden Lebensmittel, die sollten auch euch schmecken. Ganz, ganz wichtig. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern. Am besten in der ARD Audiothek. Einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und empfehlt uns gerne weiter. Ich glaube, ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch neugierig, was welche Lebensmittel so drauf haben. Und jetzt habe ich wie immer noch einen kleinen Hörtipp für euch. Fragt ihr euch manchmal auch, wenn ihr Nachrichten verfolgt, was das jetzt alles mit euch zu tun hat? In 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, da geht es genau um diese Frage. Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichsten Teilen Deutschlands miteinander über die aktuellen Nachrichtenthemen, die bei ihnen eben gerade eine Rolle spielen. Also warum dauern Asylverfahren länger als von der Politik versprochen zum Beispiel? Oder kann man noch nach Spanien reisen, wenn da Menschen gegen Massentourismus demonstrieren? Oder warum ist es wichtig für Deutschland, wer in Frankreich an der Macht ist? Zu all solchen Themen hört ihr dann immer wieder Stimmen von Menschen, die im Alltag wirklich mit diesem Thema auch zu tun haben. Das gibt dann auch ganz neue und spannende Einblicke. Hört doch mal rein in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.